Hallo, hallo.
Hallo, herzlich willkommen
zur 12. Folge von
Zwei Man.
Ja, zwei Man, der Weg ist frei. Das Abenteuer ruft, wir sind dabei. Ehrlich, direkt, kein Zweifel mehr. Von hier bis ans Ziel, immer weiter, immer mehr. Was uns bewegt, das teilen wir hier. Zwei Man, das sind wir. Ja.
Heute erwartet euch eine ganz besondere Folge. Wir machen wieder einen kleinen Zeitsprung, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht, denn in der letzten Folge waren wir auf dem Kepler-Track und da waren wir Ende November. Und jetzt springen wir im Dezember und da waren wir in?
Danieden.
Ja, Danieden. Wir wissen bis heute nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Es gibt irgendwie verschiedenste Varianten, oder?
Ja, aber ist okay, glaube ich, für uns so.
Danieden, Dunieden, Dunedin, was haben wir alle schon gehört?
Ja, die Locals wissen es nicht so richtig selbst, habe ich das Gefühl.
Ja, irgendwie spricht es jeder anders aus, oder?
Ja,
wir haben uns jetzt auf Dunedin fixiert. Also bei uns heißt jetzt Dunedin. Korrigiert uns gerne in den Kommentaren. Aber was haben wir denn da gemacht?
Genau, da waren wir bei einem Podcast.
Ja, wir waren bei der lieben Jenny zu Besuch, der Jenny Jakobait vom Podcast Holy Sheep Neuseeland. Und es war total nett. Wir haben am Ende, glaube ich, 3-4 Stunden gequatscht und hatten einen richtig, richtig schönen Vormittag zusammen. Und daraus ist ein Podcast entstanden, der auf ihrem Kanal jetzt schon letzte Woche ausgestrahlt wurde. Und wir dachten, es wäre doch eigentlich auch ganz schön, wenn wir das Interview auch hier zur Verfügung stellen und ihr einmal reinhören könnt. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann hüpft doch auch mal gerne rüber zu Jenny, denn da gibt es unglaublich viele schöne Folgen auch über komplett Neuseeland und ja, verschiedenste Neuseeland. Geschichten. Sie selbst ist mit ihrer Familie nach Neuseeland ausgewandert, also super spannend.
Ja, genau, super viele Insights. Sie hat immer ganz viele Interviewgäste, die die verschiedensten Sachen hier gemacht haben. Genau, und wir haben uns natürlich auch gefreut, eingeladen zu werden.
Genau, und ich würde sagen, wir ziehen das jetzt gar nicht in die Länge, weil die Folge ist tatsächlich relativ lang geworden, ich glaube über eine Stunde. Und ich würde sagen, los geht's.
Genau, viel Spaß.
Herzlich willkommen zum Podcast Holy Sheep Neuseeland, der Podcast aus und über Aotearoa Neuseeland. Heute haben wir eine sehr ungewöhnliche Campergeschichte. Ein Pärchen kauft einen Lieferwagen, baut ihn zum Camper aus und verschifft das Auto nach Neuseeland.
Ja, man muss auch sagen, wir haben ja vorher nie gecampt. Wir waren nie mit dem Auto unterwegs. Wir haben eine Testfahrt in Deutschland gemacht zum Europapark.
Das Lenkrad ist auf der deutschen Seite, aber in Neuseeland herrscht Linksverkehr. Nach der Ankunft fällt erstmal die Lichtmaschine aus. Das Problem, die Automarke ist in Neuseeland überhaupt nicht verbreitet.
Das heißt, auch die Ersatzteilbeschaffung war extrem schwierig.
Wer bei Camperleben an Hippieskes treiben lassen durch Neuseeland denkt, der irrt in diesem Fall. Denn unsere Interviewgäste merken schnell, dass sie Struktur brauchen.
Dass du nicht bis um 12 schläfst, dass du die Zähne putzt, wenn du aufstehst, dass du dir eine ordentliche Hose anziehst.
Die beiden sind nicht nur zum Urlaub machen hier, denn sie dokumentieren ihre Reise auf Instagram.
Meine Aufgabe ist zu posieren.
Heute gibt es auch einen Blick hinter die Kulissen. Wie verändert und ermöglicht Social Media solche Reisen?
Das war ein Video, das uns über 4000 Follower gebracht hat.
Zu Gast sind Linda und Gary. Sie wurden uns als Interviewgäste empfohlen. Ich habe sie angeschrieben und ein paar Wochen später stehen sie bei uns in der Straße. Und damit auch ihr das Gefühl habt, live im Camper mit dabei zu sein, haben wir das Gespräch natürlich auch im Camper namens Anton aufgenommen. Ganz viel Freude mit dieser Episode. Wir haben heute ein ganz besonderes Interview. Wir machen das Interview nämlich im Camper. Es sieht nicht aus wie ein typischer neuseeländischer Camper. Also es ist nicht nur einfach ein Toyota Hiace mit einer Matratze drin. Es ist ein richtiges Zuhause. Ich bin zu Gast bei Gary und Linda. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hi. Schön, dass wir da sein dürfen.
Hallo.
Ich bin immer froh, wenn wir Geschichten erzählen können, die wir hier noch nie erzählt haben. Und heute haben wir so eine. Es wird sehr viel um Camping gehen und um ein Pärchen, das einfach mal alles ganz anders gemacht hat als alle anderen. Haben sich das erste Mal in ihrem Leben ein Auto gekauft, das ausgebaut, obwohl sie gar keine handwerklichen Erfahrungen hatten, und haben dieses Zuhause dann mit nach Neuseeland verschifft. Also die haben hier weder gemietet noch gekauft. Die haben sich ihr Auto mitgebracht. Wie viel Quadratmeter haben wir gerade?
8 Quadratmeter.
Das ist euer Zuhause.
Das ist unser Zuhause. Aber das Schöne ist, wir haben eine hohe Deckenhöhe. Also wir können hier richtig stehen und haben ja fast 2,10 Meter, glaube ich, Deckenhöhe. Also das ist sehr entspannt.
Ich beschreibe mal einmal ganz kurz. Also wir haben einen kleinen Holztisch, den man auch ausklappen kann. Wir haben eine Sitzbank, die haben so schöne Kordbezüge. Wir haben hier Holzplatten überall.
Genau, ich wollte dir nochmal die Dusche zeigen.
Ich habe mich schon gefragt, wo ist eure Toilette?
Hier ist sie. Sie ist in der Dusche verbaut. Genau, man kann die Toilette einfach rausziehen. Sie ist normalerweise verstaut unter der Sitzbank. Genau, und wenn man dann auf Toilette muss, kann man die sich einfach hier auf eine Schiene sozusagen rausziehen in die Dusche.
Schlau. Das ist eine Turkentrenntoilette, wie ich sehe.
Genau, genau. Es sind zwei Kanister. Einmal vorne ist ein Kanister. Das siehst du ja auch. Okay, hier gibt es ein kleines Löchlein. Da fließt das Flüssige hin. Und hinten kommt das Feste rein. Und das ist auch einfach. Und das kann man hier...
Und was ist, wenn ich jetzt da drauf sitze und das Flüssige geht hinten rein?
Dann ist halt hinten in der Plastiktüte ein bisschen Pipi. Dann ist das so. Ich glaube, das ist dann noch theoretisch verschmerzbar. Aber das Schöne ist halt einfach, dass man das überall, Pipi kannst du in jede Toilette kippen, dann ist das weg. Der Kanister hat fast 10 Liter und kann in jede Toilette reingekippt werden. Und das andere ist einfach Restmüll, kommt in den ganz normalen Mülltonne rein.
Das heißt, die wird voll gemacht, dieser Beutel? Wenn einer auf Toilette war, sieht der andere, was der andere gemacht hat.
Ja, es kommt immer ein bisschen Streu darüber. Also das Prinzip ist grundsätzlich, dass flüssig und fest getrennt werden und dadurch stinkt es nicht. Also das, was stinkt, ist halt die Feuchtigkeit in dem Festen sozusagen und dadurch riecht es weniger und dann macht man irgendwie Sägespäne oder wir haben jetzt irgendwie so ein ökologisches Katzenstreu oder sowas, dass sich einfach die Feuchtigkeit rauszieht und dadurch stinkt es wirklich gar nicht. Also was tatsächlich eher stinkt, ist das Flüssige. Und dafür haben wir so eine Art Membran, die das schließt. Also nur wenn Flüssigkeit durchkommt, geht es rein, aber der Geruch kommt nicht nach oben und daher keine Chemie, was super cool ist. Du kannst es überall entsorgen.
Wenn ihr diese Toilette, die aus der Sitzbank geschoben wird und dann Festes und Flüssiges trennt, ganz ohne Wasser sehen wollt, dann schaut auf unseren Instagram-Account. Da gibt es ein Video dazu. Ich kann sagen, das Badezimmer riecht wirklich nach nichts und auch sonst sieht es im Camper extrem wohnlich aus, besonders auch der Schlafbereich. Und wir haben ein total kuscheliges Bett, was sogar noch so ein Rausfallgitter hat, so ein bisschen wie Deko auch aussieht.
Ja, über den Traumträumern haben wir uns lange gestritten, weil Gary ihn total unnötig fand. Aber ich finde ihn designtechnisch sehr schön. Außerdem bietet er auch den Rausfallschutz und die Rückenlehne für die Sitzbank.
Es sieht total schön aus. Wie viele Fotos gibt's schon, wie ihr da so liegt und dann so traumhafte Landschaften im Hintergrund habt?
Überraschend wenig, oder?
Es gibt ein Video, da haben wir uns mal drauf committed, dass wir immer, wenn wir einen schönen Blick nach hinten raus hatten, immer die Türen aufgemacht haben und das dann alles so zusammengeschnitten haben. Also wir fühlen uns unglaublich wohl. Das ist wirklich wie so ein Tiny House auf Rädern. Ne? Also auch wenn wir hier abends das Licht anmachen und sowas und ja, dann einfach hier sitzen, arbeiten, Abendessen, eine Serie gucken oder so. Wir fühlen uns unglaublich wohl. Es ist wie eine kleine Wohnung. Wir sind dann in unserem Safe Space und sind unglaublich froh, den einfach hier dabei zu haben.
Linda ist in diesem Urlaub 30 Jahre alt geworden.
Das stimmt.
Gary, du bist 32 geworden in Neuseeland.
Genau, und das war sogar besonders, weil wir an diesem Tag unseren Camper vom Hafen abgeholt haben. Also das hat genau gepasst. Das war Lindas ungeplantes Geburtstagsgeschenk an mich, den Camper abholen zu dürfen.
Wie sah euer Leben in Deutschland aus? Was war dir da so für ein Pärchen?
Relativ normal, würde ich sagen. Wir haben uns in Corona kennengelernt und waren daher, glaube ich, so ein typisch Corona-Pärchen, haben sehr viel Zeit miteinander verbracht am Anfang an. Wir haben uns auch über die Arbeit kennengelernt. Das heißt, wir haben wirklich viel Zeit miteinander verbracht. Wir sind auch relativ schnell zusammengezogen nach einem halben Jahr. Das heißt, es war schon vorher 24/7 gefühlt.
Womit habt ihr euer Geld verdient?
Ich war Produktmanager für ein Chatbot von der Sparkasse. Genau, dafür war ich verantwortlich.
Das ist natürlich jetzt irgendwie der Chatbot hieß, weil das ist natürlich ein wichtiger Faktor.
Ach so, natürlich.
Hieß der Anton?
Nee, Linda.
Ja,
sorry, Linda.
Ich war Product Ownerin für ein Telekommunikationsunternehmen, also Internetanbieter, und habe da die Ehre gehabt, ein Team zu leiten für Customer Experience. Also haben versucht, dem Kunden die Erfahrung bestmöglich zu gestalten.
Und sagt mal, Corona, ihr habt euch in Corona-Zeiten kennengelernt. Viele Leute, die zu Hause während Corona waren, die sind so ein bisschen ins Campingfieber gekommen. Habt ihr dazugehört?
Ich würde sagen, nicht der klassische Weg. Ich weiß noch, dass während Corona, man saß viel zu Hause, man hat viele YouTube-Videos geschaut und ich interessiere mich sehr viel für Innenarchitektur, habe auch während Corona noch eine Weiterbildung gemacht zur Innenarchitektin und bin dann irgendwann abgedriftet bei YouTube zu Tiny Houses und meinte auch noch zu so, Gary, ich kann mir das gar nicht vorstellen, diese, was sind das für Leute, die das tatsächlich machen, und irgendwann kommt man dann so zu Camper-Ausbau und dann irgendwann, irgendwie ist es schon spannend, lass mal drüber sprechen.
Ja, und bei mir war so ein bisschen das Neuseeland-Thema im Fokus. Ich war vor 12 Jahren in Australien für ein Jahr und habe gesagt, ey, bevor jetzt hier...
die Uhr tickt.
Genau, die Uhr tickt, ich zu alt bin, muss ich nach Neuseeland noch um das Working Holiday Visum zu beantragen und das einmal noch zu erleben.
Muss man einmal sagen, in Neuseeland gibt es eine Altersgrenze fürs Working Holiday Visum. Wie alt muss man sein bei der Beantragung?
Also es muss beantragt werden vor dem 31. Geburtstag. Also muss noch 30 sein. Und dann hat man ein ganzes Jahr, um einzureisen. Also ich bin jetzt kurz vor meinem 32. Geburtstag eingereist.
Also du hast so das Maximale noch gerade geschafft, oder?
Ich habe das Maximale geschafft. Es hätte jetzt nicht viel mehr dazwischen kommen dürfen, genau.
Ihr hattet damals kein Auto. Ihr habt euch dann einen Lieferwagen gekauft.
Wir waren eigentlich bei dem Gebrauchtwarenhändler wegen einem anderen Auto. Das war aber zu tief. Den haben wir uns alternativ angeguckt. Und dann eigentlich schon mehr oder weniger verliebt direkt.
Er hat eigentlich nicht die Bedingungen erfüllt, weil man hat, als wir so recherchiert hatten, wurde immer wieder gesagt, es gibt die magische 6-Meter-Grenze und dein Auto sollte nicht länger als 6 Meter sein, weil sonst zahlst du immer den dreifachen Preis auf Fähren und du findest keinen Stellplatz mehr. Und dann war schon so, ah, oh, der ist länger, sollen wir es machen, aber die Höhe ist so schön. Also ja, wie Gary sagt, verliebt auf den ersten Blick gefühlt. Ja.
Könnt ihr das Auto mal beschreiben, wie das aussah vor dem Umbau?
Ein bisschen abgeranzt?
Also war zu dem Zeitpunkt 4 Jahre alt und war halt ein klassisches GLS-Lieferauto, wo halt zig Pakete drin lagen, wo die Leute einfach nur durch die Stadt gedüst sind damit. Wir haben dann auch beim Saubermachen noch Pakete gefunden.
Was waren in den Paketen drin?
Das waren, die waren hier oben reingerutscht im Himmel. Das waren solche DNA-Tests.
Das war nur der Test oder schon das Ergebnis?
Nee, das war nur der Test.
Auch gut zu wissen, wie sicher diese Proben behandelt werden. Anton, ist welche Marke?
Ist ein Citroën Jumper L4H3.
Was habt ihr dafür bezahlt?
19.000 Euro.
Dann habt ihr Anton in eine Scheune in Thüringen gestellt.
Genau, meine Eltern haben zu dem Zeitpunkt noch auf einem Bauernhof in Thüringen gewohnt und haben uns die Möglichkeit gegeben, dass wir Anton dort unterstellen durften. Und das war für uns ein absolutes Privileg, weil wir konnten trocken aufbauen, wir konnten die Werkzeuge, die dort waren, nutzen, hatten Platz, mussten nicht aufräumen und das war echt einfach richtig gut.
Und nun sollte aus diesem Lieferwagen sollte ein Tiny House auf Rädern werden. Woher wusstet ihr, wie das geht?
Ich glaube, wir wussten es gar nicht. Wie gesagt, ich habe mich schon immer sehr für Innenarchitektur interessiert. Deshalb habe ich natürlich auch mir sehr viele Videos angeschaut, habe geguckt, wie sollte es aussehen, was haben wir für Wünsche, was sind unsere Vorstellungen, und habe dann einmal so ein kleines 3D-Modell gebaut. Und
wie, du hast einmal kurz ein 3D-Modell gebaut?
Ich habe ja in dieser Innenarchitektur-Ausbildung auch gelernt, wie man 3D-Modelle baut. Und das habe ich dann gleich genutzt, weil Gary, glaube ich, am Anfang nicht so die Vorstellungskraft hatte, wie das hier am Ende aussehen wird. Und dann habe ich das einmal gebaut und ich würde sagen, es ist ziemlich so geworden, wie es aussieht, oder? Oder wie es gebaut war.
Wie lange dauert das, Innenarchitektin zu werden? Das klingt irgendwie nach einer größeren Mission.
Also ich bin keine Innenarchitektin, das muss man sagen. Ich habe so eine Weiterbildung gemacht. Also das war ein Kurs über ein halbes Jahr oder ein Jahr, glaube ich. Aber ich bin jetzt keine offizielle Innenarchitektin, die jetzt anfangen darf, irgendwie Häuser zu designen oder so. Es ist eher eine Art Weiterbildung, die ich aus Interesse gemacht habe.
Gibt's Bilder von dem 3D-Modell?
Ja, es gibt sogar auf unserem Instagram-Account das Modell, also ein Video über das 3D-Modell, wo das einfach so von allen Seiten gedreht und gezeigt wird.
Instagram ganz kurz schon mal eingeschoben. Wie viele Follower hattet ihr damals, als ihr das Anton gekauft habt?
0.
Wie viel habt ihr jetzt?
Knapp 6.300.
Wie es sich damit lebt, wenn einem so viele Menschen folgen und einem begleiten auf der Reise, da sprechen wir auch gleich drüber. Eure handwerkliche Erfahrung war ja trotzdem nicht so groß.
Also ich liebe es, insgesamt Sachen aufzubauen. Mein Hobby ist es auch, IKEA-Möbel aufzubauen, muss ich ehrlich gestehen. Und was sehr cool ist, mein Papa hat mich schon immer mitgenommen. Mein Papa ist schon auch handwerklich begabt auf jeden Fall, meine Mama auch. Aber besonders mein Papa hat mich immer mitgenommen und hat mich auch immer sehr motiviert. Komm, nimm du mal die Säge, mach du mal das. Aber es ist nicht so, dass ich hier schon mal sowas in der Art irgendwie gebaut habe. Vielleicht mein kleines Regal oder ein kleines Mini-Do-It-Yourself-Projekt.
Für mich eher schwieriger. Deswegen war auch Linda auf jeden Fall der Lead bei dem Ausbau. Ich tue mich da unglaublich schwer, Möbel mit aufzubauen. Mir macht das gar keinen Spaß. Ich verzweifle an Anleitungen. Ich habe da auch einfach wenig 3D-Vorstellung. Deswegen war die 3D-Sache, die Linda da gebaut hat, auf jeden Fall super wichtig für mich, überhaupt eine Vorstellung zu haben, ein Raumgefühl zu bekommen und sowas.
Wie lange hat der Ausbau gedauert?
Ich glaube, am Ende waren es circa 2,5 Jahre. Man muss dazu aber sagen, dass wir weiterhin in Berlin gewohnt haben und Vollzeit gearbeitet hatten. Wir hatten den Luxus, dass wir größtenteils auch Homeoffice machen konnten. Das heißt, wir sind dann auch längere Perioden mal rübergefahren. Ich glaube, die längste war mal tatsächlich ein Monat, aber ja, trotzdem neben der Vollzeitarbeit und dann wird abends halt sich noch an den Van gesetzt, wie ein Zweitjob.
Was hat das gekostet?
War der gesamte Ausbau 24.000.
Also nochmal zur Erinnerung, die beiden haben sich den leeren Lieferwagen für 19.000 Euro gekauft. Der Ausbau hat 24.000 Euro gekostet, das macht 43.000 Euro und da ist die Verschiffung nach Neuseeland noch gar nicht dabei.
Habt ihr damals schon im Hinterkopf gehabt, wir könnten davon irgendwann mal leben, wenn wir damit andere inspirieren?
Wir hatten auch damals schon geplant, den Van-Ausbau zu begleiten. Wenn man auf unseren Account guckt, sieht man, dass es nicht so gut funktioniert hat, weil es tatsächlich einfach extrem viel Aufwand ist. Als wir nach Neuseeland gegangen sind und unsere Jobs gekündigt haben, war uns bewusst, dass wir, gerade wenn wir länger reisen wollen, auch einen Job brauchen und sind eigentlich mit einer anderen Idee hier hingekommen. Gary wollte eigentlich Copywriting machen, also Texten, und ich wollte Webdesign machen. Bei mir ist dann schon vorher die Entscheidung gefallen, dass ich das Social-Media-Thema gerne probieren würde. Und dann hatten wir relativ am Anfang, als wir auf das Auto noch gewartet haben, so eine kleine Sinnkrise, als Gary angefangen hat, die Website für seine Texterei zu bauen etc., dass wir gesagt haben, ey, das funktioniert so nicht. Wir müssen an einem Strang ziehen, wir müssen gemeinsam was machen. Und dann kam die Entscheidung, komm, wir setzen jetzt einmal alles auf die Karte Social-Media und gucken, was bei rumkommt.
Und wir verlinken euch den Instagram-Account natürlich in den Shownotes. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn man sich den anguckt, dann würde ich mich auch nicht wundern, wenn da steht 50.000 Follower. Also ihr macht das unheimlich schön, professionell, authentisch. Also man ist da einfach gerne live dabei.
Dankeschön. Das ist ein sehr schönes Kompliment, oder das berührt einen zu hören.
Sagt mal, und dann war das Auto fertig. Dann habt ihr eure Jobs in eure Wohnung gekündigt?
Ja, kann man so sagen. Es war dann eigentlich alles gleichzeitig. Ende März haben wir das Auto an den Hafen gebracht und auch zum März sind wir raus aus den Jobs und Mitte April sind wir losgeflogen nach Neuseeland.
Die Wohnung gibt's nicht mehr?
Doch, die Wohnung gibt's noch, die ist untervermietet.
Das durftet ihr machen?
Ja.
Wie hoch waren eure Ersparnisse?
Also bei mir so knapp 15.000 Euro.
Bei mir noch ein bisschen mehr, ich würde sagen so ein gutes bis 2 Jahresgehälter auf jeden Fall, also ja, doppelte bis dreifache wahrscheinlich.
Nach Neuseeland zu kommen ist ja teuer, egal wie man hierher kommt. Ihr habt euer Auto hierher verschifft. Habt ihr jemals schon mal einen Menschen getroffen oder ein Pärchen, das das Gleiche gemacht hat wie ihr?
Nein, wir haben nur gehört jetzt von anderen Reisenden hier in Neuseeland, dass auch noch jemand mit einem Mannheimer Kennzeichen rumfährt. Heißt, es gibt Leute, die das machen, aber wir haben sie nicht getroffen.
Soll ein Unimog sein, also auch ein richtig cool ausgebauter.
Was wir auch sagen müssen, wir werden sehr oft angesprochen deswegen, dann auch von anderen durch den sehen, okay, Berliner Kennzeichen, was ist denn hier los?
Und was sind so die meisten Kommentare, die ihr hört? Also ich würde jetzt mal tippen, warum mietet ihr euch den nicht? Warum kauft ihr euch den nicht in Neuseeland?
Genau, wie teuer war es denn überhaupt? Ne? Lohnt sich das? Seid ihr über den Landweg gekommen?
Wie teuer war es denn?
Insgesamt 12.000 Euro.
12.000 Euro nur für die Verschiffung des Autos. Und das ist ein Weg. Kauf und Ausbau lagen bei 43.000 Euro plus die 12.000 Euro für die Verschiffung. Da sind wir schon bei 55.000 Euro.
Hat sich das gelohnt?
Voll. Ja.
Seid ihr über den Landweg gekommen?
Nein, wir sind nicht über den Landweg gekommen. Wir haben das Auto nach Hamburg gefahren an den Hafen und dann ist er über Panama nach Neuseeland gekommen.
12.000 Euro one way?
Ja.
Das heißt, das ist so eine Summe, ich würde mal sagen, da fliegen normalerweise gut 6 Personen hin und zurück.
Ja, das kann sein. Man muss auch sagen, dass die Lage aktuell auf den Weltmeeren sehr, sehr schwierig ist. Ich glaube, wir haben einen sehr schlechten Zeitpunkt erwischt. Als wir damals uns informiert hatten, hieß es, okay, die Verschiffung kostet roundabout 3.500. Wir haben immer so mit 5.000 gerechnet. Durch die Krisen, tatsächlich auch noch Corona,
geht bis jetzt oder zieht sich bis jetzt durch den Markt, die Krisensituation mit dem Suezkanal, dass das Schiff stecken geblieben ist, dass es die Angriffe gab, dass es Kriege gab etc. Das sind alles Themen, die sich extrem ausgewirkt hatten. Kurz bevor wir dann auch losgefahren sind, wurde auch der Suezkanal komplett gesperrt. Das heißt, unser Auto sollte eigentlich komplett um Afrika rumfahren. Am Ende ist er über Panama gefahren, aber das wird dann da auch nicht so ernst genommen anscheinend. Also eine ganz andere Route. Und die günstigste Variante, die man in der Verschiffung haben kann, ist, dass das Auto auf das Schiff draufgefahren wird, festgezurrt wird und wieder runterfahren. Das heißt Roll-on, Roll-off, Roro. Und diese Variante ist für Privatpersonen zu dem Zeitpunkt, wo wir es gemacht haben, unmöglich gewesen, da irgendwie einen Platz zu kriegen. Und deshalb mussten wir uns für die teuerste Variante entscheiden, die es überhaupt gibt, wenn wir die Möglichkeit haben wollten, das Auto mitzunehmen.
Diese Variante hieß Flat-Rack-Shipping.
Genau, also das ist wie eine Art Container, nur unser Auto ist einfach zu hoch für einen Container. Ich glaube, der ist im Standard 250, 260, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Höhe. Unser Auto ist fast 3 Meter hoch und deshalb mussten wir die Variante nehmen. Das ist wie eine Art Container, nur dass die Seitenteile und das Dach sozusagen fehlt. Normalerweise werden damit LKWs transportiert oder irgendwelche Flugzeugturbinen oder sowas in die Richtung, also sehr sperrige Teile. Und das ist dann der Container, der sozusagen ganz oben drauf kommt und deshalb ist natürlich auch auf dem Schiff weniger Platz, weil das immer der Container ist, der ganz oben steht und deshalb halt auch entsprechend teuer.
Also das Auto habt ihr in Hamburg dann verschifft. Es ging auf die Reise. Ihr habt euch von eurer Familie verabschiedet. War euch klar, wann ihr wiederkommt?
Also geplant haben wir 1,5 Jahre. Wir können jetzt schon sagen, dass es nicht bei 1,5 Jahren bleibt.
Dass ihr nicht nach Hause kommt.
Doch, wir kommen nach Hause. Tatsächlich ist unser in Deutschland Besuch auch geplant für nächstes Jahr im Juli. Aber das wird nicht der Zeitpunkt sein, wo wir komplett zurückkehren.
Oha, was ihr da noch vorhabt, das sagen wir, heben wir mal bis zum Ende der Folge auf. Als ihr in Neuseeland angekommen seid, da hattet ihr noch kein Auto. Könnt ihr euch erinnern an so die ersten Eindrücke? Wie hat Neuseeland auf euch gewirkt? Ihr seid wahrscheinlich in Auckland angekommen?
Genau, wir sind in Auckland angekommen, erstmal ohne Gepäck, sind zu unserem Airbnb gefahren und haben erstmal versucht, das Jetlag irgendwie loszuwerden und haben die ersten Tage Großstadt genossen und irgendwie war es am Ende gar nicht so viel anders, weil wenn man aus Berlin kommt, ist Auckland irgendwie kein großer Unterschied, also von Großstadt zu Großstadt. Erstmal ein anderes Bild, als man es vielleicht erwartet mit Neuseeland und Natur, aber ich glaube, der Unterschied war nicht so groß, dass wir uns ganz gut gewöhnen konnten.
Wie lange hat es gedauert, bis ihr das Auto abgeholt habt? Es war ja an einem Hafen, 2-3 Stunden südlich von Auckland.
Genau, das war in Tauranga, so ein bisschen an der Ostküste von der Nordinsel. Es hat dann letztendlich 6 Wochen gedauert, sechs Wochen. Genau, also wir sind Mitte April, am 16.04. sind wir gekommen und am 23.05. konnten wir das Auto abholen. Genau, also 5 Wochen, denke ich mal.
Wie war das, als ihr da am Hafen standet und ihn in Empfang genommen habt?
Also ich war total aufgeregt, das war total süß. Wir waren im Airbnb und unsere Airbnb-Hostin hat uns noch hingefahren und hat uns dann da abgegeben und dann mussten wir erstmal noch warten in so einem kleinen Bushäuschen und waren einfach todesaufgeregt. Was ist mit dem Auto? Wie sieht's aus? Ist alles noch da? Ist irgendwas kaputt gegangen? Hat irgendwas den Wellengang nicht überlebt? Und dann ging es irgendwie relativ schnell. Wir wurden dann von jemandem abgeholt, einmal aufs Gelände gefahren und dann stand das Auto auf einmal da. Und wir konnten es abholen. Am Ende war es ein Ding von 10 Minuten.
Ja, genau. Man muss vielleicht noch vorher sagen, dass wir noch so einen Ticken gefilzt worden sind, bevor wir aufs Gelände gefahren sind, weil wir 2 Tage vorher so, wo wir einfach gesagt haben, ja, wir müssen mal gucken, das Auto ist ja da, das wird jetzt irgendwie jetzt noch abgefertigt. Ja, wir gucken jetzt einfach im Hafen, ob wir es irgendwo sehen. So, ne, weil wir sind neugierig, ne. Und dann wurden wir irgendwie nach 10 Minuten vom Hafengelände, was einfach öffentlich war, wo man reingehen konnte, wurde gesagt, ja, Leute, was macht ihr hier? Ihr habt hier nichts zu suchen, verschwindet vom Hafengelände.
So streng sind die Neuseeländer.
So streng sind sie. Genau, und dann wurde gesagt, als wir das Auto dann wirklich abholen wollten, wurde gesagt, sag mal, wart ihr schon mal vor 2 Tagen da? Und wir so, und dann so, ja. Also ja, wir haben euch auf CCTV gehabt.
Was heißt das?
Auf Kamera gehabt und ja, ihr seid hier ein bisschen rumgelaufen und rumgeschnüffelt oder so. Und wir so, ja, wir wollten nach unserem Auto gucken, tut uns leid. Ja, und dann so, ja, okay, habt ja nichts gemacht, easy, können sie jetzt abholen.
Ja. Das war so wie so 2 Verbrecher, die da irgendwie so auf Kamera rumlaufen. Und dann ging's los. Vanlife in Neuseeland, ihr habt euer Zuhause bezogen.
Genau, wir waren zu dem Zeitpunkt noch nicht self-contained, weil also unsere erste Anlaufstelle war nördlich von Auckland, eine Zertifizierin, die dann uns dieses Zertifikat ausstellt. Und auf dem Weg dahin, die ersten 2-3 Stunden lief alles gut und auf einmal kurz nach Auckland blinken alle Lichter auf und wir dachten, oh nein, was ist jetzt los? Und wurden dann von dem AA-Mitarbeiter, also dem neuseeländischen ADAC, gerettet und er hat uns in die nächstmögliche Werkstatt gebracht. Man muss natürlich sagen, es war natürlich Freitagnachmittag. Die Werkstatt hatte eigentlich schon geschlossen, aber durch seine guten Verbindungen hat die dann nochmal für uns aufgemacht, aber es hieß, okay, das Auto steht jetzt hier erstmal. Es war relativ schnell klar, dass unsere Lichtmaschine kaputt gegangen ist. Und ja, sagen wir mal so, Citroën ist hier eine Firma oder ein Unternehmen, was nicht sehr populär ist, nicht weit verbreitet ist. Es gibt Citroën hier, aber nur die normalen Autos und keine Transporter. Das heißt, auch die Ersatzteilbeschaffung war extrem schwierig. Wir haben es dem sehr, sehr engagierten Werkstattleiter zu verdanken, dass wir eine neue Lichtmaschine bekommen haben. Er hat Teile bestellt von der Südinsel, also von Christchurch aus Australien, irgendwie Melbourne, hat es in einer dritten Werkstatt noch zusammenbauen lassen und dann wieder bei sich musste den kompletten Motor ausbauen, weil die irgendwie so schwierig platziert ist. Also wir hatten extrem Glück, dass wir an ihn geraten sind und dass er das alles innerhalb von einer Woche regeln konnte und sich da so für uns eingesetzt hat.
Und nach dieser einen Woche Wartezeit dann nochmal in Auckland gestrandet zu sein, hatten wir ja dann schon ein bisschen, haben uns schon ein bisschen heimisch gefühlt in Auckland, konnten wir dann Anfang Juni losfahren.
Juni ist in Neuseeland Winter. Ihr seid wahrscheinlich in eine wärmere Region gefahren, um dass es euch nicht ganz so kalt wird.
Genau, also es war uns relativ klar, wir kommen im neuseeländischen Winter an und wir werden erstmal die Zeit auf der Nordinsel verbringen, um einfach ein bisschen die Wärme noch abzugreifen. Unser Auto ist zwar so ausgestattet, dass wir eine Heizung haben und auch ein bisschen kältere Temperaturen aushalten, aber Gary ist der weniger Wintermensch von uns beiden und liebt die Sonne. Deshalb war es relativ klar, dass wir den Winter auf der Nordinsel verbringen und sind dann auch erstmal komplett in den Norden gefahren, um wirklich so am nördlichsten Punkt zu starten und dann langsam runter zu hangeln, wenn es wärmer wird.
Erzählt mal so von den ersten Wochen Northland, also der nördlichste Teil der Nordinsel. Wie ist es da? Weil wir sind jetzt in Dunedin, es ist ja eher so schottisch kühl und da oben ist es ja eher so tropisch warm, Strände, hohe Maori-Kultur, ein bisschen anderes Feeling.
Genau, es ist erstmal auch sehr remote, sehr wenig Menschen da oben. Also wenn man das auf der Karte auch so ein bisschen sieht, das ist so ein Zipfel über Auckland. Man denkt so, okay, es ist nicht weit, ne? Und trotzdem kannst du da ganz schön lange Zeit verbringen. Also ich glaube, wir waren da über einen Monat, anderthalb Monate da unterwegs. Wie du sagst, es war sehr tropisch trotzdem. Wir sind da auch Wanderung gegangen und du hast dann wirklich da die Palmen. Und es ist angenehm. Es wird auch nicht wirklich krass kalt über die Nacht, ne? Was man dann auch im Camper nochmal mehr merkte, ne? Es waren 15 Graz war absolut aushaltbar. Also wir haben die Strände oben sehr genossen. Wir waren natürlich ganz oben am Cape Reinga. Das ist ja der nördlichste Punkt Neuseelands.
Fast nördlichste.
Fast nördlichste Punkt, dann weißt du mehr als ich.
Der nördlichste Punkt ist noch ein paar Kilometer weiter. Habt ihr da so spezielle Energien gemerkt? Manche Leute sagen da, die spüren da irgendwas.
Also ich glaube, wir waren erstmal mit unseren Gefühlen insgesamt übermannt, weil das so unser erster großer Meilenstein auf der Reise war und ja, man muss auch sagen, wir haben ja vorher nie gecampt. Wir waren nie mit dem Auto unterwegs. Wir haben eine Testfahrt in Deutschland gemacht zum Europapark und sind einmal für 2 Wochen Richtung Südtirol, Meran gefahren. Und das war's. Das heißt, es war für uns insgesamt einfach eine super spannende Zeit, weil wir noch nie im Van gelebt haben. Wir mussten uns selber erstmal eingrooven. Wie ist es jetzt hier zu reisen? Wie ist es im Van unterwegs zu sein? Dann wollten wir irgendwie dieses Social-Media-Ding noch machen, so alles unter einen Hut zu kriegen. Das waren schon spannende Zeiten, ob ich da jetzt was Besonderes gefühlt habe. Ich glaube, ich war von den anderen Gefühlen einfach übermannt.
Es war einfach so, dass wir uns eingrooven mussten, Routinen aufbauen, die ja ganz anders sind, auch im Van. Und
wie denn? Erzähl mal so. Ihr habt 8 Quadratmeter. Was ist anders als zu Hause?
Erstmal, dass du nicht einfach Zeug liegen lassen kannst, wie zu Hause so. Du musst es eigentlich sofort wieder wegräumen, sonst entsteht innerhalb von Sekunden ein Riesenchaos. Jeder fühlt sich unwohl und stolpert über irgendwas drüber oder irgendwas ist im Weg oder du trägst die Sachen von A nach B und dann wieder zurück. Aber es sind auch generell Sachen wie die Routine aufzubauen, dass du nicht bis um 12 schläfst, dass du die Zähne putzt, wenn du aufstehst, dass du rausgehst und dich bewegst und sowas, dass du dir eine ordentliche Hose anziehst. Ne? Das sind so kleine Sachen und die sind schon mal gar nicht so einfach aufzubauen, weil man muss dann auch sagen, okay, wir sind hier jetzt hier ein Jahr, es ist kein Urlaub von 3 Wochen, wo du sagen kannst, okay, ich mache jetzt hier einen Schluri so ungefähr. Wir haben jetzt hier einen normalen Alltag und den müssen wir halt irgendwie gestalten. Ne? Ich bin eine absolute Strukturmensch, ich brauche Alltag und Struktur und feste Routinen und sowas, sonst funktioniere ich nicht. Es gibt Leute, die können das auch so und das bewundere ich, aber bei mir funktioniert das nicht, dann bin ich irgendwie gar nicht glücklich. Und deswegen war das wichtig, diese Sachen zu machen. Dann mussten wir natürlich auch in das Social Media Game einsteigen und gesagt, okay, wir planen jetzt auch die Reise, gucken, wo wir hinfahren, was wir sehen wollen, dass wir nicht irgendwie spontan so krass unterwegs sind, was ja auch ganz schön ist, aber für uns jetzt nicht passend, weil wir sagen, okay, wir wollen auch das dann irgendwann mal vielleicht posten und dann gucken wir auch, okay, wir müssen auch da sein, wir wollen das in das Video drehen.
Linda, hattest du auch dieses Bedürfnis nach Struktur und Routine schon oder wolltest du auch einfach erstmal abgammeln in Jogginghose?
Nee, bei mir kam das auch relativ schnell. Also wir haben schon gemerkt, dass wir dann am Anfang uns einfach keinen Plan gemacht haben und wir haben uns auch bewusst vor Neuseeland relativ wenig vorbereitet. Wir haben keine Reiseroute gemacht, wir haben uns nicht super krass viel informiert, sondern wir wollten schon uns so ein bisschen darauf einlassen und gucken, was auf uns zukommt und haben dann gesagt, okay, wir machen am Anfang dann eine grobe Reiseroute, aber wir haben sehr, 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 sehr schnell gemerkt, dass wir einfach nicht da gut mit klarkommen. Man merkt, im Van dauert alles extrem viel länger als zu Hause. Es ist halt nicht selbstverständlich, dass Wasser aus einer Leitung kommt, dass irgendwie Strom aus der Steckdose kommt etc. Also es gibt so To-Dos, die du zu Hause einfach nicht hast, die du jetzt aber machen musst. Zu Hause haben wir eine Spülmaschine, jetzt muss immer alles mit der Hand abgewaschen werden. Also es gibt so...
Wer wäscht ab?
Gary tatsächlich. Wir haben da eine ganz klare Aufgabenteilung. Meistens ist es so, dass ich koche und Gary wäscht ab und ich bin sehr dankbar darüber. Also es ist uns sehr, sehr schwer gefallen. Wir saßen dann hier und dachten, wir haben das Gefühl, wir haben heute nichts geschafft. Und dieser Plan hat uns einfach Struktur gegeben und auch, wir haben explizit so Erledigungstage eingeplant, wo wir waschen gehen, wo wir einkaufen gehen, wo wir halt alles, was irgendwie so anfällt, Wasser holen, dass wir halt wirklich die Erledigung haben und dann der Tag dafür ist und dass du nicht das Gefühl hast, ich habe heute nichts gemacht, weil du hast dich halt um deinen kompletten Haushalt gekümmert, was du halt in Deutschland zwar nicht machen musst, aber für das Leben hier einfach extrem wichtig ist oder auch Arbeitstage zu haben, einfach, dass wir genau wissen, okay, wir haben nicht irgendwie den Stress, dass wir am Ende Angst haben müssen, nicht das gesehen zu haben, was wir wollen.
Finde ich total interessanten Punkt, weil das denken sich ja viele, oh, Weltreise, Zeit ohne Ende, nur paradiesische Orte, die man besucht, ne? Aber dieses Gefühl, erstmal den ganzen Tag Zeit zu haben und tun und lassen zu können, was du möchtest, diese Freiheit, die ist ja auch nicht ohne. Ihr habt gerade schon gesagt, ihr seid dann in das Social Media Game eingestiegen. Linda, ich würde dich mal bitten, hast du hier drin Internet?
Ja. Sehr, oder?
Kannst du mal bitte dein Handy nehmen und auf deinen Instagram-Account gehen? Ich möchte gerne mal wissen, dein allererster Beitrag. Was habt ihr da geschrieben?
Das war damals noch, als wir geplant hatten, den Van-Ausbau zu begleiten. Und es war noch super strukturiert und so richtig, wie man sich fake-mäßig hinsetzt.
Gary, was ist deine Aufgabe?
Meine Aufgabe ist zu posieren. Genau, also Linda macht die meisten Aufnahmen. Linda macht auch die Planung dafür und ich bin wirklich dann im Video drin. Ich halte die Kamera auch mal, wenn sie sagt, okay, wir hätten jetzt gern die Einstellung und sowas. Und ich bin auch so der, der später den Post abnimmt. Also ich gucke dann nochmal drüber, ich sage, okay, Caption passt, hier sind keine Rechtschreibfehler drin, der Satzbau ist okay, die Bilder finde ich schön, das Video ist schön geschnitten. Genau, ich nehme eigentlich dann im Endeffekt ab am Ende.
Also ihr seid auch so ein bisschen Kollegen.
Auf jeden Fall. Wir haben eine kleine Firma gegründet. Nicht auf dem Papier, aber zwischen uns auf jeden Fall.
Ja, weil das denkt man immer gar nicht. Du siehst das und denkst dir, oh, die teilen ihre Reise. Also das ist ein Job.
Auf jeden Fall. Also ich verwende sehr viele Stunden am Tag damit, Beiträge zu schneiden, zu drehen, sich Gedanken zu machen, jetzt auch mit anderen zu interagieren etc. Es ist auf jeden Fall ein Vollzeitjob, ja.
Was hat der erste Post verstanden?
Tatsächlich, wir hießen damals noch anders. Wir haben ein kleines Wortspiel gehabt aus Anton und Van und das war dann Vanton. Wir haben uns dann Zureiser tatsächlich umgenannt und wir hatten so ein mini kleines Logo gemacht. Und das war tatsächlich der Beitrag mit Willkommen auf unserem Account, was euch hier erwartet. Zwei Menschen haben einen Kastenwagen gekauft und versuchen ihn in so einem kleinen Tiny House auf Rädern zu verwandeln, um damit die Welt zu erkunden. Mal schauen, wie das so klappt.
Wie alt ist dieser Post?
Der ist vom 2. Januar 2022.
Du hast mir vorhin erzählt, dass es ein Video gab, in dem ihr viral gegangen seid und das euch wie viele Follower, so peu à peu, neue Follower gebracht hat?
Das war ein Video, das uns über 4000 Follower gebracht hat. Das sieht immer super einfach aus, aber es steckt extrem viel Arbeit dahinter und die wurde dann belohnt. Wir haben sehr viel gepostet, wir haben fast täglich gepostet und ich glaube, es war unser 102. Beitrag oder so. Und ja, das war die Arbeit, die sich ausgezahlt hat.
Dieses Video, das virale Video, kannst du uns das mal abspielen?
Ja, Sekunde. Soll ich es laut machen?
Ja.
Wer zur Hölle verschifft seinen Camper von Deutschland nach Neuseeland? Tja, das sind dann wohl wir, Linda und Gary. Und mittlerweile sind wir seit 4 Monaten unterwegs. Mit einem Hauch von Verrücktheit und einem großen Abenteuerdrang haben wir 2021 einen leeren Transporter gekauft.
Was sind das so für Leute, die euch auf eurer Reise begleiten?
Ich glaube, das teilt sich einmal in die Leute, die selber Neuseeland besucht haben und versuchen, in Erinnerung zu schwelgen. Auf der anderen Seite Leute, die oder Menschen, die Neuseeland bereisen wollen. Das heißt, sich auch Inspiration für die Reise suchen. Und ich denke, der dritte Teil sind Personen, die sich insgesamt für das ganze Thema Vanlife interessieren. So ein bisschen aus der Komfortzone raus, den Traum leben.
Und habt ihr da auch manchmal schlaue Kommentare von Leuten, die sagen, warum habt ihr denn nicht euch ein Auto gekauft oder gemietet? Das ist ja total schwachsinnig.
Die haben wir auf jeden Fall bekommen, weil es einfach super unüblich ist, dass man das macht.
Was sehr auffällig war, ist tatsächlich, diese Kommentare kamen nur unter Videos, wo wir über Preise gesprochen haben.
Ich finde das total gut. Wir dröseln ja hier auch immer Preise auf, weil woher soll man es denn wissen, wenn keiner über Preise spricht? Sagt mal, wie geht's euch eigentlich als Paar auf 8 Quadratmetern?
Also es ist auf jeden Fall so, dass man auf 8 Quadratmetern schneller aneckt, dass man sich auch mal mehr anmault. Aber ich glaube, wir haben ganz gute Wege gefunden, damit umzugehen. Wenn es dann wirklich mal gar nicht mehr geht, dann muss halt einer mal raus, eine Runde spazieren. Bei Gary ist es immer Sport machen. Wenn Gary schlechte Laune hat, dann muss er zum Sport geschickt werden und dann ist die Laune einfach viel, viel besser danach. Also ich glaube, es ist wichtig, trotzdem sich einfach eine gewisse Me-Time zu nehmen, um sich ein bisschen wieder, ja, sich auf sich zu konzentrieren und das alles besser einordnen zu können, weil wenn man wirklich nur die ganze Zeit auf 8 Quadratmetern sitzt, dann rauchen irgendwann die Köpfe doch ein bisschen.
Wir haben einfach auch für uns, damit wir gut zusammenleben können, auch die Aufgaben hier aufgeteilt. Und ich liebe es, dass jeder seine Aufgabe auch einfach nachgeht, damit wir hier angenehm zusammenleben können. Ne? Und das sind einfach so Sachen, Linda kocht, Linda schneidet die Videos, ne? Sie arbeitet auch während der Fahrt, ich fahre dann, ne? Und sie sagt, okay, ich mach das dann schon mal. Und das funktioniert einfach so gut. Wir laufen wie so ein Zahnrädchen.
Sag mal, gibt es Mythen über Neuseeland oder Vanlife in Neuseeland, die ihr bestätigen oder nicht bestätigen könnt?
Was ich mir auf jeden Fall vorgestellt habe, ist, dass Neuseeland tatsächlich viel remoter ist. Also es ist doch, ich glaube mittlerweile halt auch einfach ein großes Touristenziel ist einfach so. Es kommen sehr viele hierher, berechtigterweise, es ist ein wunderschönes Land. Aber in meiner Vorstellung war es so, dass gerade dann auch auf der Südinsel doch weniger erschlossen ist, es ja einfach remoter ist, dass man öfter irgendwie noch alleine ist, dass es noch mehr von Landschaft durchzogen ist und die Infrastruktur ist doch weiter ausgebaut, als ich dachte. So, also ich glaube, das war, weiß nicht, ob das ein Mythos ist, aber das war zumindest meine Vorstellung im Vorhinein.
Bei mir auch, dass man überall stehen kann und ist dann immer auch alleine, ist in der absoluten Pampa und hat dann kein Handyempfang und 5 Stunden weg vom nächsten Dorf und sowas. Und ist ja einfach nicht so. Ne? Also man kann schon irgendwo in die Berge fahren oder auch an einsame Strände, aber man ist dann auch wieder in 5 Minuten im nächsten Dorf drin und sowas. Trotzdem bin ich froh auch, dass es nicht so ist, weil das ganze Camping, wie es hier geregelt ist, gibt eben auch, jetzt sind wir wieder bei der Struktur, es leitet die Leute dazu an, auch einfach sich zu benehmen und auch einfach zu sagen, okay, ich kann jetzt an diesem Platz stehen und nicht irgendwo und mülle dann alles zu oder stehe hier in der Einfahrt oder keine Ahnung wo und nerve die Leute.
Zahlt ihr für eure Stellplätze Geld?
Ich glaube, wir haben ein einziges Mal Geld gezahlt und das war am Hot Water Beach.
Wir bezahlen indirekt, wir haben nämlich den Dock Pass. Es gibt ganz viele vom Dock, das ist sowas wie das Umweltministerium hier in Neuseeland. Und die haben in Reservaten meistens Stellplätze, die halt dann ein bisschen ab vom Schuss sind und sowas. Bewirtschaften das aber auch, also halten den Platz auch sauber und gucken, dass die Toiletten dann funktionieren und so. Und da kann man sich entweder einen Monatspass holen oder einen Jahrespass. Und wir haben ganz am Anfang von der Reise einen Jahrespass dann geholt, damit wir auch flexibler sind mit den Stellplätzen, weil es gibt zwar Freedom-Plätze hier in Neuseeland, da kann man umsonst stehen, das sind auch mal Parkplätze in der Stadt, aber das sind auch schöne Stellplätze mal am Meer oder an Bergen, aber die sind nicht überall. Und da sind wir dann ganz froh, dass wir diesen Dockpass haben können, einfach auf den Stellplatz fahren, müssen es ab und zu auch vorher buchen, kommt immer drauf an, was für ein Stellplatz ist vom Dock. Und dann können wir da einfach stehen und geben einfach ein, okay, wir haben den und den Pass.
Und dann weiß ich noch, einer von euch oder ihr beide seid Lonely Planet Fans.
Wir sind begeisterte Wanderer und haben uns hier noch ein Lonely Planet extra mit den Great Walks generell von Neuseeland und auch Australien geholt.
Als Buch?
Ja. Soll ich es mal holen? Das ist richtig schön.
Ja, genau. Ich finde das schön, dass jemand noch mit Lonely Planet reist, weil das war ja früher so, hatte jeder. Und dann hat es irgendwann aufgehört.
Ja, das stimmt. Ja, wir waren in der Bücherei in Coromandel.
Ich habe es gekauft.
Oh, das ist toll.
Genau, wir haben es eigentlich wegen auch ein bisschen dem Cover gekauft. Genau, dass das die Epic Hikes von Australia und New Zealand sind.
Das riecht auch so, darf ich mal reinschnuppern?
Na klar.
Das ist relativ neu.
Gefühlt noch neu.
Weit hinten sind die Neuseeland-Dinger sind hinten.
Ist das so gut, wie es aussieht vom Cover?
Ja, ich gucke da öfters auch rein, wenn ich jetzt auch die Reise geplant habe und wir planen ja auch immer Wanderungen ein, dann gucke ich da auch rein, okay, was erwartet uns da, dass man auch so ein bisschen das Bildliche auch schon vor Augen hat.
Richtig schön. Und guck mal, und hättet ihr nicht ein Van, dann könntet ihr euch solche Bücher überhaupt nicht kaufen.
Genau.
Ich würde gerne mal einmal zu euren Highlights kommen. Linda fängt an.
Ich glaube, ich nehme Scary jetzt weg, aber absolutes Highlight, Tongariro Crossing, das war wirklich richtig, richtig toll.
Sieht man fast auf jedem Reiseführer, Schicksalsberg.
Und eine der schönsten Tageswanderungen der Welt, deswegen absolutes Highlight. Wir hatten Glück, dass wir so gutes Wetter hatten. Genau, und es war völlig okay, dass er mir das weggenommen hat. Ich würde jetzt einfach sagen, um bei der Nordinsel noch zu bleiben, auch die Great Sand Dunes fand ich sehr, sehr schön. Ja. Die sind ganz im Norden, far north, bei Cape Reinga. Das ist einfach wie eine kleine Wüste, die man da so vor sich hat, was man gar nicht denkt beim grünen Neuseeland, wenn man das so sieht. Und da kann man Sandboarden und da kann man einfach ewig da rumlaufen und schöne Bilder machen. Sind mit einer Drohne da geflogen und so. Es war sehr, sehr, sehr schön und eine ganz andere Welt schon wieder.
Linda, was fällt dir noch für ein Highlight ein?
Ich fand Rotorua extrem schön. Also mir hat Rotorua echt gut gefallen. Wir waren auch fast eine Woche, glaube ich, in Rotorua oder sogar ein bisschen länger. Ich habe auch meinen Geburtstag da gefeiert. Vielleicht habe ich deshalb eine besondere Verbindung dazu. Aber
was hat der Gary sich da einfallen lassen?
Also ich liebe sowas. Also ich habe vorher schon immer geschwärmt, dass ich so Ziplining auf jeden Fall machen möchte etc. Das heißt, wir waren am Morgen relativ früh schon, ich glaube 4 Stunden oder so, Zipline, also richtig lange Zipline.
Gibt es ein Video von dem Zipline?
Es gibt, glaube ich, richtig viele, die sind alle auf der GoPro, ich müsste sie mal mir anschauen und runterziehen eigentlich, ja.
Also es wäre schön, wenn du mir ein paar schickst, dann mache ich daraus ein kurzes Reel, dass die Leute einmal sehen können, wie du 30 geworden bist.
Auf jeden Fall. Das Highlight war, es gibt sogar eine Partner-Zipline, wo man zusammen, ja eigentlich als kleinen Wettkampf runter ziplinen kann und ich würde sagen, zum Geburtstag habe ich natürlich auch gewonnen.
Also, nächstes Highlight.
Den Hot Water Beach in Coromandel, auch relativ nördlich noch gelegen auf der Ostküste. Und da gibt's tatsächlich heiße Quellen am Strand. Und es ist dann einfach so, dann geht man an den Strand, buddelt da mit einer kleinen Schaufel sich im Prinzip seinen eigenen kleinen Pool und legt sich da rein. Und Das wird richtig, richtig heiß. Wir mussten dann da immer einen Zulauf vom Meer dann noch, damit es wieder so ein bisschen gekühlt wird. Genau, aber das war ein Wahnsinnserlebnis. Wir waren dann da nachts unter Sternenhimmel. Es war halt auch eben Winter, es war wenig los, wenig Touristen unterwegs. Und wir hatten dann irgendwann den Strand für uns und saßen an unserem Pool zu viert und so. Es war sehr, sehr schön. Es war ein wirklich magischer Moment und fand es einfach super cool.
Ist vielleicht auch noch mal ein guter Punkt, weil viele kommen ja einfach im Oktober, November, Dezember und dann sind alle da. Und bei euch würde man jetzt sagen, hey, warum fangt ihr denn im Winter an? Aber der Norden, wie wir schon gesagt haben, da ist es nicht kalt. Und wenn man da anfängt, dann hat man halt auch diese ganzen Highlights. Das hat man dann eben auch nicht nur für sich, aber mit deutlich weniger Menschenmassen.
Ja, also ich muss auch sagen, Hot Water Beach kam für mich auch sehr überraschend, weil wir das gar nicht so auf dem Schirm hatten und wir eigentlich nur mitgekommen sind, weil die anderen beiden das gerne machen wollten. Aber es hat uns total geflasht und das sind so diese unerwarteten Momente, die man manchmal vielleicht nicht unbedingt plant, wo man keine Erwartungshaltung hat und das hat uns echt geflasht. Das war echt cool.
Linda, ich weiß, bei dir ist ein Highlight, das ist gleichzeitig auch ein Lowlight. Ein Highlight ist bei dir der Kepler-Trek und das Lowlight ist der Kepler-Trek Tag 2. Was ist am Tag 2 passiert?
Also man muss vorweg vielleicht sagen, es war meine allererste Mehrtageswanderung. Also für mich war alles neu. Wie ist es mit Gewicht zu laufen, Essen für mehrere Tage einzupacken etc.
Ist ein Ding in Neuseeland, ne?
Ist ein Ding. Es ist nicht so, dass man auf eine Alm kommt und den leckeren Kaiserschmarrn und die Käsespätzle erwarten darf, was meine präferierte Wahl gewesen wäre. Nee, wir mussten dann auf gefriergetrocknetes Essen zurückgreifen aus der Tüte mit ein bisschen heißem Wasser. Ja, es war eine Erfahrung. Man muss dazu sagen, der Kepler-Track geht über 4 Tage, ist eine Rundwanderung mit über 60 Kilometer, glaube ich. Man läuft lange Zeit durch den Wald am 1., 3. und 4. Tag. Und der spannende Tag ist der Tag 2, wo man über den Kamm läuft und eigentlich auch, ich würde sagen, eigentlich das Highlight des gesamten Tracks ist, weil man auf dem Kamm läuft, extrem wunderschöne Ausblicke hat ins Fjordland, da auch dem Wetter ausgesetzt ist. Und genau das ist uns zum Verhängnis geworden. Wir hatten an Tag 1, 3 und 4 das perfekte Wetter, Sonnenschein, es war warm, kein Regen, kein Wind. Und an Tag 2 war das komplette Gegenteil. Wir hatten konstanten Regen und tatsächlich extrem starken Wind. Wir hatten Windböen bis zu 120 km/h. Und es gibt immer am Abend zuvor ein Briefing in der Hut, wo auch der Ranger nochmal den Weg erklärt, nochmal die Wetterbedingungen bespricht und worauf man achten sollte, wann eine gute Zeit ist, loszulaufen, entsprechend der Wetterbedingungen und so weiter und so fort. Und es war schon am Abend davor klar, dass es nicht der gemütlichste Tag wird. Es waren am Tag zuvor noch 95 km/h Wind angesagt und das Dock hat so die Grenze ab 120 km/h machen sie den Weg zu. Und die Empfehlung war von ihm, relativ früh morgens loszulaufen, irgendwann zwischen 6 und 7, damit wir sozusagen nicht in den stärksten Wind und den stärksten Regen reinkommen, weil sich das über den Tag immer weiter gestaffelt hat und gegen 14 Uhr der Höhepunkt sozusagen erreicht war. Und das heißt, wir sind alle gegen 6, 7 los. Ich glaube, wir sind 6:30 etwa los und waren damit schon eine eher der letzten. Und um 7 Uhr sollte es nochmal ein neues Wetter-Update geben. Das haben wir dann alle gar nicht mehr mitbekommen. Aber man kann sagen, danach wurde der Track zugemacht. Mir fällt auch tatsächlich auch es schwer, darüber zu sprechen.
Hattest du richtig Angst, dass das schief geht?
Ja, also es war schon wirklich heftig. Ich bin froh, dass wir es zusammen gemacht haben, dass wir da zusammen durch sind, weil Gary einfach, auch wenn zum Beispiel eine starke Böe kam, sich hinter mich gestellt hat, wir uns wirklich wie so ein Paket umarmt haben, dann zusammen das durchgestanden haben, irgendwie immer wieder uns, also ich bin da teilweise lang gelaufen und habe mir laut gesagt, wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das, um mir einfach selber einzuregen, dass wir das schaffen. Auch Gary hat mich zwischendrin, einfach weil man einfach durch den Wind auch nichts verstanden hat, mich irgendwann angeschrien, wir schaffen das, wir gehen jetzt weiter, immer kleine Schritte, und sind uns dann immer weiter vorgehangelt. Es gab so ein Punkt, an dem man entscheiden sollte, geht man zurück oder nicht. Und wenn man diesen Punkt überwunden hat, dann hat man eigentlich nur noch die Wahl nach vorne. Und wir haben den Punkt überwunden und dann gab es halt nur noch den Weg nach vorne. Und dann war es wirklich eine Art Überlebenskampf, klingt jetzt so hart, aber es war wirklich heftig. Es gab auch eine Situation, wo es mich einmal komplett von der Treppe gepflückt hat. Dann bin ich einfach gelaufen und bin dann ein paar Sekunden später neben auf dem Hang gelandet, so, weil es einfach der Wind so krass war. Gary hat es auch einmal hingefallen, also es war wirklich heftig. Es kommen am Ende dann Stufen, wo der in dem Talk davor gesagt hatte, hey, wenn der Wind so stark ist, setzt euch auf den Hintern und rutscht die Treppe wirklich auf den Hintern runter. Und ich dachte noch so, ja, ihr übertreibt. Also jetzt, als ob ich mir da irgendwie in den Hintern die Treppe runterrutsche. Wie affig ist das denn bitte? So schlimm kann es nicht sein. Und wir sind mit dem Hintern die Treppe runtergerutscht, weil es war nicht möglich. Also es war wirklich heftig. Und die Buschlein dann nach 3, 4 Stunden, als wir sie erreicht haben, war wirklich ein Segen, weil das war so der Moment, wo man durchatmen konnte und wusste, okay, wir haben das Gröbste geschafft.
Wie viele Stunden wart ihr unterwegs an dem Tag?
Ich glaube insgesamt 5 Stunden 20.
Gary, war das für dich auch so ein Moment, wo du ja Angst hattest?
Ich hatte Angst, ja. Vor allem, weil man nicht wusste, wird's noch schlimmer? Kommt noch irgendwas dazu? Keine Ahnung, kommt jetzt noch Hagel dazu oder so? Und du bist halt komplett dem ausgesetzt, ne? Also hast nirgendwo Schutz. Wir hatten dann 2 Shelter, in die wir kurz gehen konnten, uns kurz zu schütteln. Die sind auf dem Weg. Das sind wirklich nur so Mini-Blockhütten, wo nichts drin ist, wo du dich nur reinstellen kannst und sowas. Da haben wir dann erstmal gemerkt, wie nass wir auch sind. Und ich habe das auch so schade empfunden. Dann war das wirklich so, ja, wir müssen jetzt irgendwie durch und du willst eigentlich nur, dass es vorbei ist. Und aber eigentlich sind da die wunderschönen Aussichten. Du kannst da stehen bleiben und staunen und ins Valley gucken und auf den See gucken. Und es war einfach nicht möglich. Ich habe ab und zu mal so runterstibitzt und es war dann so, ja, okay, ich sehe ein bisschen was, aber ich kann das hier null genießen gerade. Und deswegen.
Habt ihr da noch Videos gedreht?
Wir haben da tatsächlich ein paar Videos gedreht.
Wir können zeigen, dass die Situation sehr, sehr gut nachvollziehbar ist.
Zeig doch mal.
Genau.
Du kannst in Neuseeland tatsächlich jederzeit auch wetterbedingt in Situationen kommen, die du morgens gar nicht abschätzen kannst. So, wir hören mal hier rein.
Das war der Part, wo es noch nicht richtig schlimm war. Also das war der Part, wo man die Entscheidung hatte, gehen wir weiter oder nicht. Und das war noch der Punkt, wo wir gesagt haben, es geht noch. Also es wurde schlimmer. An dem Zeitpunkt haben wir dann natürlich nicht das Handy rausgeholt.
Habt ihr da noch andere Wanderer gesehen oder wart ihr die Einzigen, die sich da so durchgeboxt haben?
Nee, eigentlich sind alle, die bei uns auch vorher in dem Hut waren, also war ja dann der Tag 2 oder fast alle, sind auch mitgelaufen. Sind natürlich viele vorher schon gelaufen. Ich glaube, also wir haben noch mit welchen gesprochen, die waren fast eine Stunde eher unterwegs als wir. Bei denen war es aber schon genauso schlimm. Die haben sich alle durchgekämpft und wir haben die dann später alle im Hut getroffen. Und die hatten natürlich auch dasselbe Erlebnis, haben gesagt, das war aber hart an der Schmerzgrenze hier, was wir gemacht haben. Das hat da auch die Rangerin gesagt dann, hat dann auch gemeint, ihr seid auch ein bisschen bekloppt, dass ihr das gemacht habt, ne? Dass trotzdem der Hut hier so voll ist. Er war nicht ganz voll, er war vielleicht zur Hälfte besetzt oder drei Viertel, aber es waren viele, die sich da trotzdem durchgekämpft haben und gesagt haben, ja, wir machen das jetzt. Ich sehe das dann auch mehr so ein bisschen als Challenge. Ne, man darf sich jetzt nicht überchallengen, sage ich jetzt, also nicht in Lebensgefahr bringen, aber für mich ist das auch immer so ein bisschen, okay, ich beiß mich da jetzt durch und hab halt dann auch so ein bisschen Linda gepusht, die hat dann auch gesagt halt, ey, ich muss, glaube ich, gleich, wenn wir im Hut sind, erstmal heulen, damit der ganze Druck...
Ich weiß nicht, ob mein Gesicht nass war vom Regen die ganze Zeit, es gab bestimmt die ein oder andere Träne, die ich auf jeden Fall auch auf dem Weg verloren habe, also...
Gab es bei dir in Neuseeland mal einen Moment, wo du geweint hast, Gary?
Ja, den gab's, als die Lichtmaschine kaputt war. Da habe ich geweint. Genau, weil ich da nicht wusste, was auf uns zukommt, wie teuer das wird und ob wir überhaupt weiterfahren können. Da habe ich nicht geheult, weil ich dann immer so das... Ich habe mir auch immer so ein bisschen eingeredet in dieser schlimmen Situation, dass es mir trotzdem Spaß macht. Ich habe immer so gesagt, nee, es bringt mir jetzt gar nicht schlechte Laune zu haben, weil ich muss hier jetzt durch.
Gab's noch ein anderes Lowlight bei euch?
Ja, es gab so die ein oder andere Situation, wo wir dann doch ich weiß nicht, ob man es Camperhass nennen möchte, aber ich glaube, dass schon viele Neuseeland von den Massen an Touristen, die teilweise hier sind und teilweise auch dem Verhalten der Camper genervt sind, was ich absolut nachvollziehen kann, weil es eindeutig Menschen gibt, die sich hier nicht so verhalten, wie man sich verhalten sollte oder das auch nicht wertschätzen. Und ich glaube, bei uns war es vielleicht jetzt gar nicht unbedingt so eine Situation, sondern eher, wir sind wo reingeraten, wo wir vielleicht nicht hätten sein sollen. Wir standen an einem Stellplatz in der Nähe vom Mount Taranaki, hätten vielleicht schon ein bisschen stutzig werden sollen, als wir an einem Stellplatz angekommen sind und so Donutspuren auf dem Boden waren und haben dann nachts feststellen müssen, dass wir ich glaube 2 Uhr nachts oder so erstmal geweckt wurden, weil Rauch in unseren Van gezogen ist. Also es wurde ein riesiges Lagerfeuer am Strand gemacht. Durch die Fenster ist es bei uns reingezogen, dass wir davon wach geworden sind. Und dann kurze Zeit später, als sich die Gruppe dann entschieden hat aufzubrechen, standen sie 3, 4, 5 Minuten wirklich, dann haben sie den Motor aufheulen lassen, standen auf der Bremse und haben wirklich einmal alle, die irgendwie da standen, entschuldigt die Ausdrucksweise, abgefuckt.
So.
Ja, also dass auf jeden Fall alle im Bett standen und ich meine, es ist mitten in der Nacht, du weißt nicht, haben die Leute vielleicht auch Alkohol getrunken, wie verhalten sie sich, was passiert jetzt? Und es ist schon eine Situation, die man dann schwer einschätzen kann. Insgesamt ist, glaube ich, Neuseeland ein Land, in dem man unglaublich sicher reisen kann mit einer echt guten Infrastruktur. Wir sind jetzt, glaube ich, nicht in Südamerika, aber trotzdem gibt es Situationen, wo man sich vielleicht unsicher fühlt. Werden uns jetzt bald gleich die Scheiben eingeschlagen, weil wir irgendwie jetzt Hass auf uns projiziert wird oder sonstiges. Aber das waren echt Situationen, die nicht so schön waren.
Ist auch selbst, wenn du sagst, die haben da ein großes Feuer gemacht. Es gibt ja die Regel in Neuseeland, hinterlass den Ort wirklich so, dass man nicht sieht, dass du da warst. Und dazu gehört dann auch nicht, dass der Nächste an den Strand kommt und das ganze Treibholz ist da schwarz und man sieht, oh, hier war wieder ein Feuer. Ich meine, also jeder kann hier Urlaub machen, aber...
Aber das waren tatsächlich Neuseeländer.
Nein.
Doch. Also ich glaube, also es waren auf jeden Fall die Einheimischen und am Ende tatsächlich, das Feuer hat bis morgens gebrannt. Der Freund von uns hat dann mit einem Eimer das Feuer gelöscht und also mit mehr Wasser.
Noch irgendein Lowlight.
Sandflies.
Wusstet ihr, dass es die gibt?
Wir wussten das relativ am Anfang auf der Nordinsel in Deutschland noch nicht. Genau, aber es ist halt so ein bisschen schade, die Sandfall. Also es ist ja nichts, was sich jetzt irgendwie nicht irgendwie vermeiden lässt. Also einfach, wenn man jetzt halt die Mücken aussperrt, indem man sich halt einfach dicke Socken anzieht, eine lange Hose. Das ist halt einfach schwierig, wenn draußen 25 Grad sind und du eigentlich in kurze Hose und Schlappen rumlaufen willst, in Barfuß oder so, und wirst dann einfach irgendwie zerstochen. Dann nimmst du dir so ein bisschen einfach die Freude am guten Wetter und auch an dem Platz, wo du jetzt bist, wenn der auch wunderschön ist. Wir haben auch selbst was zusammengemixt als Kiwi-Rezept, haben wir das bekommen, unser eigenes Repellent, also unser Abwehrspray sozusagen.
Hat das gewirkt?
Das hat gewirkt.
Wie ist das Rezept?
Das Rezept besteht aus Babyöl, so Desinfektionsmittel für Wunden und auch Mückenbisse und ein paar Tropfen Eukalyptusöl.
Dann sind die HörerInnen immer wahnsinnig interessiert an Camping-Gadgets. Ich gucke schon auf eine Wand bei euch, da hängen Polaroid-Fotos. Und da frage ich mich jetzt natürlich, wie kommen die da hin? Habt ihr eine Polaroid-Kamera dabei? Habt ihr einen Drucker dabei? Gehört das schon zu den Gadgets?
Es gehört zu den Gadgets. Wir haben einen Drucker dabei, der von Instax ist. Also die so.
Darf ich den mal sehen? Das ist der Drucker.
Ja, also man könnte natürlich sagen, dass es ein bisschen fakig ist, weil...
Soll ich gerade umdrehen?
Also, ist das ja. Weil die meisten natürlich sagen, den Charme, den eine Polaroid-Kamera hat, ist, dass man natürlich das Bild einmal macht und dann kommt es raus und man verändert es nicht. Aber der Drucker ist einfach so, wir müssen nicht irgendwie extra was mitnehmen oder weiß ich nicht, sondern wir nehmen unsere Bilder, gucken zu jedem Ort. Ich habe jetzt lange nicht ausgedrückt, wir sind bei Rotorua gerade stehen geblieben, schon ein bisschen her, aber wir suchen von jedem Ort das schönste Bild irgendwie aus und als Erinnerung kommt das bei uns an die Wand.
Das ist ein normales Handyfoto, das kommt ja als Polaroid raus.
Oder wir haben zum Beispiel auch ein Drohnenbild. Letztens stand jemand vor der Wand und meinte so, wie zur Hölle habt ihr dieses Bild von dem Van von oben gemacht? Habt ihr die Kamera hochgeschmissen? Aber nein, es ist halt ein Drohnenbild und es wurde ausgedruckt.
Was kostet es, so ein Bild zu drucken?
Oh, es ist relativ teuer. Ich glaube, ein Bild kostet ca. 1 Euro, je nachdem, was für ein Angebot man findet, aber...
Ja, aber ich meine, wie viele Fotos sind auf Handys irgendwie verschollen und ihr habt das da jeden Tag und sich auch bewusst zu machen, ein Bild nehme ich jetzt mal, mega. Was habt ihr noch dabei, wo ihr sagt, da möchten wir nie wieder drauf verzichten?
Absolutes Riesengadget sind unsere Duschponchos. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so...
Dusch?
Ja, Duschponchos. Also eigentlich sind so Ponchos, die viele Surfer eigentlich nutzen. Das ist aus so einem Handtuchstoff und ist halt wie so ein Poncho geschnitten und damit gehen wir tatsächlich mal duschen, weil damit kannst du einfach losziehen und duschen und dann hast du dein Handtuch dabei, musst aber jetzt nicht irgendwie Klamotten mitnehmen oder wenn wir mal ins Schwimmbad gehen oder so, dann nehmen wir immer nur, ziehen uns unsere Badesachen an, Duschponcho rüber und los geht's.
Was noch?
Wir haben noch so Magnethaken, die wurden von vielen tatsächlich auch schon bewundert. Das sind tatsächlich einfach nur kleine Haken, die man draußen am Van, weil der ja magnetisch ist, befestigen kann. Und da können wir Sachen trocknen.
Was so kleine Sachen manchmal ausmachen können. Ein Magnethaken. Hat nicht jeder.
Wichtig ist nur, bei den Magnethaken nicht so einfach ans Auto dran, weil wenn man die abzieht, geht der Lack mit ab. Deswegen haben wir hier so einen kleinen Workaround und haben hier so kleine, ich sag mal, Zewa kleingeschnitten und die machen wir dann drunter und hängen es so dran und dann bleibt der Lack unbeschädigt. Absolutes Highlight im Van, was sehr einfach anzubringen ist, aber sehr viel auch ändert, ist unser iPad-Halter hier am Hängeschrank.
Weil der sieht wirklich unscheinbar aus.
Der ist sehr unscheinbar. Den haben wir auch noch ein bisschen weißer gemacht, die Schrauben und sowas. Und wenn wir dann einfach abends im Bett liegen und wollen noch eine Serie oder was weiß ich gucken, dann hauen wir einfach das iPad da rein und keiner muss das halten.
Habt ihr das in Deutschland gekauft?
Ja.
Ja, eine Sache ist leider zu Bruch gegangen. Das muss Linda mal kurz erzählen.
Oh. Linda, das kaputt gemacht.
Ja. Aber ich hatte immer den Traum von einer wunderschönen Stelton-Filter-Kaffeekanne. Und die hatten wir uns hier für den Van geholt, weil hier natürlich keine Siebträger oder was weiß ich reinpasst. Gerade auch vom Stromsetup her. Und dann gab's die Filterkanne und die ist mir runtergefallen.
Siebträger ist auch so ein Ding, ne? In eurer Generation, oder?
Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir Billo-Siebträger, die nennt
sich jetzt.
Erklär
das mal für alle Älteren, die jetzt gar nichts mit einem Siebträger anzufangen wissen. Was ist das?
Oh, ist einfach eine riesen Kaffeemaschine, die einfach dann die Kaffeebohnen an einfach mahlt und einfach da sehr, sehr leckerer Kaffee rauskommt.
Irgendwas, wo ihr dachtet, das wäre ein totales Gadget und was totaler Quatsch ist?
Oh, da gibt's so einige Sachen, die wir noch gar nicht so krass benutzt haben.
Oder noch nie?
oder noch nie. Zum Beispiel haben wir hinten drin in unserer Garage ein Luftsofa. Pustest du im Prinzip nicht auf, sondern fängst so ein bisschen Wind ein.
Man merkt insgesamt, dass Dinge, die für draußen sind, wir wenig genutzt haben bisher. Also klar, unsere Campingstühle und Tisch haben wir schon genutzt, aber wir haben auch so einen Outdoor-Teppich, damit, wenn man aus dem Van rauskommt, halt so die Füße schön warm hat und so. Oder wir haben auch so einen kleinen Safe, den man irgendwie am Strand mitnehmen kann, wo man so Wertsachen reinlegen kann. Oder ein Strandtuch, solche Sachen, die haben wir einfach nicht verwendet, weil halt größtenteils jetzt Winter war auf der Nordinsel. Klar waren wir mal im Meer, aber jetzt nicht so, dass man sich da irgendwie einen Tag an den Strand gelegt hat. Und jetzt sind wir auf der Südinsel, sehr, sehr weit im Süden und hier ist es halt doch auch kälter und nicht der Hochsommer, wie man ihn vielleicht erwartet hat.
Was gebt ihr im Monat aus? Spritkosten, Lebensmittel, also alles, was anfällt.
Ich habe es tatsächlich jetzt mal zusammengerechnet und ich war sehr positiv überrascht von uns. Im November hatten wir jetzt, glaube ich, also für uns beide und das Auto und alles, circa 1250 Euro.
Mit Benzin?
Mit Benzin, also Diesel.
Ja. Waren wir auch nochmal essen, haben auch einen Kaffee getrunken, es kam dazu. Aber ja, die meisten Sachen fallen im Prinzip auf Sprit und Einkaufen.
Aber man muss natürlich jetzt sagen, da sind jetzt keine Fixkosten dabei in Richtung Versicherung etc. Also das habe ich jetzt nicht runtergerechnet, aber ja.
Wie geht es nach Neuseeland weiter?
Nach Neuseeland geht es nach Australien weiter. Und
Schade, ich dachte, ich hätte euch den vielleicht abkaufen können, weil ihr ihn doch hier lasst, weil es zu teuer wird.
Nee, den nehmen wir mit. Und es ist auch gar nicht so einfach, theoretisch den hier zu behalten oder hier verkaufen zu können oder so. Da müssten wir nochmal ganz schön viel uns in Zollregeln und so reindenken. Nee, wir nehmen den mit, fahren da mit durch Australien dann auch für ein Jahr geplant.
Was macht ihr, wenn euch das Geld ausgeht?
Wir hoffen, dass es nicht ausgeht.
Oder Gary hat ja damals das Work and Holiday Visum ja schon genutzt in Australien. Aber ich habe ja dadurch, dass ich ein Ticken jünger bin und noch nicht da war, die Möglichkeit auch das Work and Holiday Visum nochmal zu nehmen. Und dann wird halt auf einer Farm gearbeitet oder sonst irgendwo.
Was kommt nach Australien?
Wenn alles gut läuft, wir uns immer noch lieb haben und das Auto funktioniert, wir Geld verdienen, überlegen wir tatsächlich, ob wir beim Rückweg über Kanada, USA fahren.
Womit würdet ihr am liebsten Geld verdienen?
Ja, schon mit Content-Erstellung, wie wir das jetzt auch über Social Media machen, aber auch passives Einkommen. Wir haben da noch ein paar Sachen, wo wir drüber nachdenken, dass wir auch dann einfach irgendwie einen Reiseplaner für Neuseeland rausbringen als PDF oder sowas, was sich dann Leute kaufen können. Wir überlegen ja auch, einen Podcast vielleicht zu machen.
Hast du schon eine Idee für einen Namen?
Ja.
Zwei im Van wird er heißen.
Zwei im Van. Also es wird ein Camper-Podcast.
Absolut.
Ich stelle den Interviewgästen immer noch eine Frage. Wenn euch jemand aus Deutschland besuchen würde, welche eine Sache packt er für euch in den Koffer?
Irgendwie ein veganes Schnitzel oder so.
Bist du Veganer?
Ich bin nicht Veganer, ich bin Vegetarier, aber ich liebe trotzdem vegane Ersatzprodukte. Ich war zwischenzeitlich mal Veganer. Und hier ist die Auswahl doch schon sehr, sehr dünne. Und deswegen würde ich mir gerne mal einfach so einen Schnitzel in die Pfanne werfen für 2,50 Euro so ungefähr, weil du das halt hier nicht so machen kannst. Wir machen hier immer Falafel. Das geht, aber es ist trotzdem kein Vergleich, weil in Deutschland gibt es viel mehr Auswahl, das ist viel billiger. Und dann würde ich mich freuen über so ein paar Schnitzel.
Ja, ich glaube, ich bin auch bei der Essensrichtung und bei mir wären es wahrscheinlich Spätzle. Ich liebe Spätzle. Aber ich hätte tatsächlich gedacht, dass Gary was anderes sagt, weil wir sind hier angekommen und hatten ein Vorhaben, weil ich meine, als Camper bist du viel unterwegs. Wir haben zwar eine Dusche hier im Van, wir nutzen sie aber tatsächlich jetzt nicht so häufig und greifen doch eher auf die öffentlichen Duschen zurück. Und dachten ja, okay, wir überbrücken dann mit Waschlappen. Und wir dachten, kein Problem, wir kaufen halt hier Waschlappen, ne, damit man sich halt einfach so auch mal sauber machen kann. Und gibt es hier einfach nicht. Wir sind durch 10 Läden und haben mit den Verkäufern gesprochen, die so, was sucht ihr? Also wir haben versucht, das irgendwie zu umschreiben, aber keiner wusste, was ein Waschlappen ist. Ich dachte tatsächlich, dass Gary das nennt, weil das am Anfang schon ein Thema war.
Jetzt mit der Erfahrung von heute, würdet ihr es nochmal machen?
Sehr schwierig, schwierig zu sagen, weil es ein extremer Aufwand war. Es hat sich jetzt total gelohnt, aber man muss auch sagen, wenn man, okay, wir machen jetzt da eine längere Reise draus, wir machen da mehrere Jahre draus, wir machen nicht nur Neuseeland. Nur für ein Jahr Neuseeland ausbauen und verschiffen lohnt sich nicht. Genau, muss man ganz ehrlich sagen, ist dann finanziell auch einfach zu großes Loch, was es reißt. Also man kann es natürlich leisten und sagen, okay, ich mache das mal schnell. Genau, aber für uns emotional hat es sich gelohnt, weil wir auch den Ursprungsplan durchgezogen haben.
Linda, wärst du nochmal dabei?
Ich würde es tatsächlich auf jeden Fall nochmal machen. Also wie Gary sagt, in unserer Situation würde ich es auf jeden Fall nochmal machen. Und ja, ein bisschen Naivität gehört immer dazu. Und ich glaube, das war unser Vorteil, dass wir im Vorhinein nicht wussten, welche Steine uns in den Weg gelegt werden. Und deshalb sind wir hier, ja.
Ja, eine Sache haben wir noch nicht geklärt. Wie fährt es sich mit deutschem Lenkrad im neuseeländischen Linksverkehr? Linda hat uns dazu noch eine Sprachnachricht geschickt.
Witzig, dass du das fragst, weil das ist tatsächlich eines der meistdiskutierten Themen auch unter dem ganzen Verschiffungsvideo, weil, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie neben den Kosten natürlich, die zerrissen werden, ist das so ein Thema, dass alle sagen, ja, aber das Lenkrad ist auf der falschen Seite, ich hätte mir da ein Auto gekauft, dann wäre wenigstens das Lenkrad auf der richtigen Seite und so weiter und so fort. Aber tatsächlich ist das eins der geringsten Probleme, die wir haben. Ja, wenn du nach rechts abbiegst, dann muss ich immer mal mitgucken oder ich gucke einfach mit, weil Gary eine schlechtere Sicht hat, wenn er fährt. Aber ansonsten ist es wirklich gar kein Problem. Wir sind auch nie irgendwie auf die falsche Seite irgendwie gefahren oder so. Also es ist wirklich gar kein Problem.
Ich danke euch für dieses aufschlussreiche Interview. Wir sehen alle ein bisschen K.O. aus, ne? Es ist schon anstrengend, so lange zu erzählen, ne?
Es hat aber auch extrem Spaß gemacht.
Ja, es ist einfach schön, darüber zu sprechen und man merkt das immer während der Reise gar nicht so, dass man so viel erlebt und sowas. Und wenn man das aber dann mal so ein bisschen irgendwie Ping-Pong mit anderen Leuten hat, wunderbar. Also vielen, vielen Dank für die Einladung, hat mega Spaß gemacht.
Nach unserem Gespräch gucke ich mir den Camper Anton natürlich auch noch von außen an. Neben allerlei Technik im Kofferraum befindet sich das wahre Highlight auf dem Dach. Allerdings nur für Menschen, die kein Problem mit Höhe haben. Schließlich ist Anton fast 3 Meter hoch.
Gary, was zeigst du jetzt? Eure Garage?
Wir ganz viel verstaut haben im Prinzip. Hier ist unser ganzes, also hier sind erstmal Rucksäcke, da an der Wand sind aber unser ganzes Wassersystem, die Pumpe und die Schläuche und sowas. Das ist unser Frischwassertank, der fasst 150 Liter Frischwasser. Hier haben wir unseren Campingtisch, hier ein Starlink, den wir seit Kauf einfach nur spazieren fahren, noch nicht benutzt haben, das ist noch ganz neu. Aber falls mal Tag X kommt, wo man gar kein Internet hat, werden wir den auspacken. Da steckt ein Fuß. Das ist unsere Markise sozusagen, die können wir aufspannen. Hier hinten drin, das sieht man jetzt gerade schwer, ist unser ganzes Elektro-Setup. Das ist unser Multiplus, unsere Batterien, unsere Solarladeregler. Wir haben ja auch ganz viel auf dem Dach an Solarpanel. Genau, die Dachterrasse können wir da auch noch gleich mal zeigen. Das ist unsere Standheizung. Vorne dran ist noch unser Boiler, der macht das warme Wasser. Genau, dass wir auch mal bei kalten Tagen warmes Wasser haben oder auch mal warm duschen können.
Richtig schön. Die Dachterrasse würde ich natürlich auch noch gerne sehen. Wie komme ich da hoch?
Hier.
Nee, das meine ich nicht. Nee, das schaffe ich nicht.
Soll ich es vormachen? Das kannst du. Ich nehme dir alles ab. Ich gebe es dir hoch.
Da muss ich meine Schuhe an die ganze.
Genau, das wäre vielleicht ganz gut.
Guck mal, hier an der Seite ist ein Griff, da kannst du dich hochziehen.
Ich habe ein bisschen Höhenangst.
Achtung, letzter Schritt. Und?
Ich sitze auf dem Camperdach. Ich fand das ziemlich hoch und weiß nicht, ob ich mich da so entspannen könnte. Mit Kindern auf jeden Fall nicht. Ihr könnt Linda und Gary auf ihrer Reise folgen. Noch sind sie mit Anton in Neuseeland, aber nicht mehr lange. Wir verlinken euch den Instagram-Account. Außerdem haben die beiden auch einen Podcast. Da gibt's auch schon einige Folgen zu hören und auch die sind sehr unterhaltsam. Der Podcast heißt 2 im Van. Und wenn ihr mehr über Urlaube im Camper in Neuseeland erfahren wollt, verlinke ich euch auch noch 3 Episoden, die wir hier schon aufgenommen haben. Sarah reist 3 Monate allein mit dem Camper durch Neuseeland, kauft ihren Camper und bekommt eine Garantie, dass die Werkstatt den Camper zurückkauft, wenn sie ihn nicht selbst verkaufen kann. Sabine ist 1 Jahr durch Neuseeland gereist. Sie hat das bisher größte Schnäppchen in unserem Podcast gemacht. 2023 kauft sie sich ein richtig großes Wohnmobil für 15.000 Euro. Und das hat sie nach 1 Jahr und 30.000 Kilometern wieder verkauft. Und sie hat nur ein Minus von 1.400 Euro gemacht. Das heißt, 1 Jahr in einem riesigen Wohnmobil für 1.400 Euro. Und dann haben wir noch Rettungssanitäter Daniel, der 70 Tage einen Camper gemietet hat und dafür 7.000 Euro bezahlt hat. All diese Episoden, die verlinke ich euch. Ihr findet auch den Direktlink, ob ihr jetzt bei Apple oder bei Spotify hört. Oder ich packe euch auch den Link dazu zu unserer Webseite. Da könnt ihr dann auch zu jedem anderen Podcast-Player ganz einfach finden. Nächste Woche geht's in eine Schule nach Queenstown, in eines der berühmtesten Outdoor-Education-Camps Neuseelands. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Das ist kostenlos. Einfach die kleine Glocke drücken und dann bekommt ihr Bescheid, sobald es eine neue Folge gibt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Treue und bis nächste Woche.